Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Hergen Sasse, Gründer der Bewegung Sozial und Stark. Es geht um soziale Kompetenzen in Konfliktsituationen, die uns stark machen, um Konflikte einfach empathisch, gewaltfrei zu lösen. Und der Podcast Konflikte gelöst, Erfolgsgeschichten im Fokus, lädt spannende Menschen ein und ich bin im Austausch mit Menschen, die Konflikte auf eine besondere Art gelöst haben oder uns zeigen können, wie Konflikte gewaltfrei gelöst worden sind in der Vergangenheit. Heute spreche ich mit Ralf Becker, Koordinator der Initiative Sicherheit Neu Denken, genau über dieses Themenfeld und wie wir Sicherheit anders denken sollten in Zukunft, wenn nicht mehr militärisch, sondern eben gewaltfrei. Das ist eine spannende Frage, der ich mich gleich widmen werde. Außerdem der Gedanke, warum es mit Terroristen sinnvoll wäre, zu verhandeln und ob Empathie mit Nazis geht. Das alles erfährst du gleich im Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo Ralf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor, für die, die dich nicht kennen. Du bist Koordinator der Initiative Sicherheit Neu Denken. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Was hat es damit auf sich? Wie verstehst du oder wie versteht ihr Sicherheit? Und du warst von 2012 bis 2019 Koordinator des Vereins Gewaltfrei Handeln. Und dort hattet ihr das Ziel, so wie ich das verstanden habe, die Ausbildung ziviler Friedensfachkräfte. Und es gibt einen Satz, den möchte ich nochmal wieder aufgreifen, weil der auf der Website der Initiative Sicherheit Neu Denken ist. Und da hast du gesagt, es gibt schon so viel Positives, wir brauchen es nur verstärken. Und da meine Frage an dich, siehst du das auch jetzt noch so?
Gerade jetzt, also das ist quasi die Überlebensversicherung im Moment, dass wir uns nicht festkrallen und verlieren in den alten Mustern und dem, was uns da entgegenschlägt, wo wir ganz hoffnungslos werden, sondern wirklich umso mehr dahin gucken, wo gibt's schon das Neue, was wir verstärken können, um so wirklich auch die Welt zukunftsfähig zu gestalten.
Und ich würde ja jetzt gerne in der Folge heute mit dir darauf eingehen, wie man Sicherheit neu denkt und wie das, weil, kleiner Spoiler, es geht ja auch um gewaltfreie Kommunikation und gewaltfreie Handlung, wie man das international schaffen kann. Du hast da auch ein paar Beispiele mitgebracht. Jetzt war ich vor 2 Tagen, also ganz frische Einstiegsfrage an dich, in einem Seminar und da sagte eine Teilnehmerin, natürlich berechtigterweise nach 2 Tagen, ist das mit dieser gewaltfreien Art, Konflikte lösen zu wollen, nicht auch so ein bisschen verträumt? Und jetzt dichte ich etwas hinzu, ist es nicht eigentlich so, dass häufig das Recht des Stärkeren, also die stärkste Person, die stärkste Gesellschaft sich durchsetzt und du kannst gewaltfrei kommunizieren, wie du willst, aber das hat auf internationaler Ebene und auch hier in der Gesellschaft oft keinen Wert. Was würdest du dem entgegnen?
Das ist in der Tat die Erfahrung bis jetzt, dass der die Stärkere sich durchsetzt. Schauen wir weltweit, die USA mit ihrer Militärkapazität haben sich jahrzehntelang sehr durchgesetzt, aber das tun sie jetzt nicht mehr. Also sie haben 20 Jahre lang mit ihrer Übermacht in Afghanistan gekämpft und haben de facto diesen Kampf verloren. Ja, sie sind weltweit in Auseinandersetzungen. China steigt auf, wo sie merken, boah, mit unseren alten Mustern, die setzen wir zwar noch ein, aber so richtig die Lösung ist es nicht mehr. Wir sind in Zeiten einer ganz großen Transformation, wo dieses alte Gesetz nicht mehr stimmt, beziehungsweise wir in der Lage sind, international und viele danach auch streben, dass wir wirklich zu einem anderen zivilisierten Miteinander auf Augenhöhe kommen, ein Miteinander, das viel stärker von gegenseitigem Respekt getragen ist und so auch wirklich das Internet, die Technologie schafft heute weltweit Verbindungen, die wir auch von der Seele her spüren und die wir noch in Strukturen umsetzen können und müssen. Das ist die neue Herausforderung.
Du, ich habe letztens ja angefangen, wir treffen uns ja ein zweites Mal, für die, die es nicht wissen, weil die erste Aufnahme nichts war. Du hast da aber was Wunderschönes gesagt und ich hatte dir geschildert, dass ich als Kind, wenn ich Nachrichten gesehen habe und über die NATO gesprochen worden ist, immer so den Eindruck hatte, so ganz verstehe ich das nicht, dass da die Mächtigen uns beschützen. Und die Frage, ist das wirklich sicher, was da passiert? Oder fühlen sich davon nicht auch andere sehr provoziert? Ich hatte eher eine Angst als Kind. Ich konnte es auch nicht verstehen, dass man so massiv mit Militär auffahren muss, um zu sagen, jetzt sind wir sicher. Da hast du aus meiner Sicht eine interessante Antwort gegeben. Was würdest du dazu sagen?
Ja, ich glaube schon, dass das auch die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte mehr oder minder funktioniert hat, dass man versucht hat, mit Militär, mit Aufrüstung, gegenseitig auch Krieg zu verhindern. Wir erleben auch immer wieder, auch gerade, dass das dann irgendwann eben doch nicht mehr funktioniert. Vielleicht auch, weil wir Übergänge, die wir 1990 schon versucht haben, begonnen haben, nicht konsequent genug zu Ende gegangen sind. Es ist in der Tat so, dass zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg es ein Wert war, dass Deutschland auch in ein Sicherheitsbündnis wie die NATO eingegliedert wird und in ein Wirtschaftsgebilde wie die Europäische Union, wie die Europäische Zollunion, weil früher oft Kriegsgefahr von Deutschland ausgegangen ist, dass wir eben alleine agiert haben, unberechenbar waren. Insofern sind diese bisherigen Strukturen, denke ich, immer schon auch eine Weiterentwicklung gewesen, die nur heute eben nicht mehr die Antworten geben auf die Herausforderungen der Zeit, wenn wir die weltweite Klimakrise sehen, wenn wir Pandemien sehen, wenn wir die Herausforderungen der Weltentwicklungsziele 2030 wirklich angehen wollen, dann brauchen wir im Bereich Konfliktmanagement international ganz eindeutig neue Antworten und neue Strukturen.
Und dafür habt ihr ja im Grunde die Initiative gegründet. Ihr habt ein Konzept erstellt, wie Sicherheit neu gedacht werden müsste, aus eurer Sicht auch. Und das hat ja damals viel Zuspruch gegeben. Magst du das ganz kurz? Ich hoffe, jetzt aktuell auch noch ein großer Zuspruch. Da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen. Aber die Frage ist, was habt ihr euch da erdacht? Also, wenn es nicht mehr mit Militär sein soll, wie denn dann?
Ja, wir haben 2018 ein Szenario veröffentlicht. Wenn wir konsequenter die nächsten Jahrzehnte investieren würden in die vielen kleinen Beispiele, die es schon gibt, konstruktiver Konfliktlösung, auf privater, beruflicher, familiärer, gesellschaftlicher, aber auch internationaler Ebene, wie dann sich peu à peu doch eine ganz andere Struktur aufbauen ließe. Und zwar investieren wir heute um die 80 Milliarden Euro pro Jahr in die Bundeswehr und wir haben eben mal szenarisch dargestellt, wenn wir das ab 2025 peu à peu, aber konsequent ja umwidmen würden in eben gewaltfreie Konfliktlösungsmodelle und Übungen, dass dann doch die Welt 2040 eine andere sein könnte. Das ist so ein bisschen so, wie wir vor 40 Jahren die ersten Leute hatten, die sagten, wir können auch Deutschland und Europa, Industrieländer ohne fossile Energien mit Energie versorgen. Die wurden damals alle als Träume abgetan, aber einige haben angefangen mit kleinen Wind- und Solarprojekten, die immer größer wurden, immer wirtschaftlicher und heute ist es Realität und wir sind mitten in diesem Strukturwandel. So ähnlich gibt es im Bereich gewaltfreier Konfliktbearbeitung seit 30 Jahren ganz viele Projekte, die wir eben mal fortgeschrieben haben in die Zukunft, um einfach andere Möglichkeitsräume aufzuzeigen.
Sind das staatliche Projekte oder sind das so privat organisierte oder wie muss man das verstehen?
In der Regel eine Mischung. Also ganz oft gesellschaftliche Innovationen kommen ja aus der Zivilgesellschaft, auch aus den Kirchen in diesem Bereich und wurden dann eben über Lobbyarbeit gemeinsam von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Kirchen, zum Beispiel 1998 wurde der Zivile Friedensdienst gegründet, dann ein staatliches Programm, was es vorher von den Kirchen und der Zivilgesellschaft schon gab, der Einsatz ziviler Friedensfachkräfte in weltweiten Krisengebieten. Gebieten, auch die Ausbildung, die inzwischen auch ganz stark Menschen aus dem globalen Süden umfasst. Und solche Programme wurden 2004 zum Beispiel in einem Aktionsprogramm der damaligen Bundesregierung zusammengefasst und auch wirklich mit wirtschaftlicher und politischer Förderung unterlegt, 10 Jahre lang. Dazu gab es 2014 einen großen Umsetzungsbericht, der eben zeigt, was ausbaubar ist von kleineren zivilgesellschaftlichen, kirchlichen Projekten, wenn die Politik sich ihrer annimmt, die auch unterstützt und man gemeinsam in diese Richtung unterwegs ist.
Und aktuell, also du sagst auch wirtschaftliche Unterstützung. Ich glaube nicht, dass von 80 Milliarden die Rede ist wahrscheinlich. Was bekommt so eine Bewegung denn an Unterstützung?
Ja, also konkret ist es im Moment so, dass wirklich die Programme ziviler Friedensförderung und Krisenprävention, dass die sowohl im Inland wie im Ausland gerade wegen der Schuldenbremse sehr stark gekürzt werden. Sie sind die letzten 20 Jahre sehr gewachsen, aber jetzt gerade tatsächlich werden sie um bis zu 30% pro Jahr gekürzt. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Wir hoffen, dass sich das auch wieder wendet. Der zivile Friedensdienst, da haben wir durch Lobbyarbeit erreichen können, dass dessen Ansatz von 55 bis 60 Millionen Euro pro Jahr aktuell nicht gekürzt wird. Was aber bei einer Inflation von 10% dann doch eine de facto Kürzung um 10% ist.
Ja. Ralf, an dieser Stelle passt die Frage noch, nachher verliere ich sie wahrscheinlich. Ich saß irgendwann mal, da gab es noch diese Fahrgemeinschaften, diese Online, die sind mit Corona dann irgendwie abgebrochen, gibt es vielleicht wieder. Und da saß ich mit einem amerikanischen Piloten im Auto und dann hatten wir über das Waffenrecht gesprochen und er sagte, ja, ihr in Deutschland, das ist ja ganz nett, dass ihr ein Waffenverbot habt. Da halten sich auch alle schön dran, nur diejenigen, die Verbrechen begehen wollen, nicht. Und dann könnt ihr euch nicht wehren. Und wir in Amerika leben das anders. Wir haben alle eine Waffe. Und da dachte ich, ach so denkt ihr drüber. Weil das auch so ein bisschen in die militärische Richtung wieder geht, diese Argumentation. Wie begegnest du der?
Naja, rein statistisch ist es ganz klar, dass in den USA eine Vielzahl mehr von Gewalttaten passiert als bei uns in Europa.
Ja.
Da gibt es auch unter demokratischen Staaten ganz unterschiedliche Auffassungen und Ansätze, wie wir Gewalt reduzieren können. Die
Ja.
USA sind aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, dass man wirklich mit der Waffe in der Hand das Land im Wilden Westen auch erobert hat, sind noch sehr viel mehr der alten Philosophie verhaftet, dass man mit Waffengewalt ein gutes Leben gestalten könnte. Das hat bis jetzt auch mehr oder minder funktioniert, allerdings zu hohen Kosten weltweit außerhalb der USA. Und diese Kosten ist die Welt nicht mehr bereit zu tragen. Der globale Süden, die BRICS-Staaten wehren sich, China ganz vorne ran und halten jetzt den USA doch zunehmend den Spiegel vor, dass sie sagen, okay, wenn ihr nicht von der Gewalt loslassen wollt, von eurer militärischen Übermacht, dann rüsten wir auch auf. Wir sind in einer neuen weltweiten Spirale der Aufrüstung. Und ich glaube, dass es eine wichtige Rolle Europas ist, gerade wie wir sie auch schon zu Zeiten des Kalten Krieges hatten, doch weltweit wieder eine moderierende Rolle einzunehmen, die langfristig auch wieder zu militärischer Abrüstung führt, weil wir doch die Erfahrung haben, dass wir uns alle sicherer fühlen mit weniger Waffen.
Ich fände das wunderschön. Also ich bin ja voll auf deiner Seite. Ich versuche immer noch die Skepsis hochzuhalten, um da Fragen herauszustellen aus dieser Skepsis. Ich frage mich jetzt so, wenn wir diese moderierende Haltung, ja, die täte uns gut weltweit sicherlich, wenn es da jemanden gäbe. Die Sache ist, ich erlebe gerade, dass wir mit unseren Werten schon auch den Zeigefinger auf andere richten und sagen, wir verhalten uns richtig, ihr verhaltet euch falsch. Was irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar ist, wenn man Ereignisse anschaut, aber da sind wir irgendwie doch auch weit von entfernt, oder?
Ja, wir sind da in der Tat in Deutschland auch wieder in ein altes Muster verfallen, dass wir glauben, unsere Demokratie ist so gut und wir leben das alles so gut, dass wir weltweit ein Beispiel noch sind. Was dabei leider insbesondere bei der Partei der Grünen auch sehr in Vergessenheit geraten ist, dass wir das eben ähnlich wie die USA bisher wirtschaftlich auch mit politischer Freiheit versehen, oft auf Kosten eben der Menschen im globalen Süden getan haben. Unsere Demokratie, wie wir das bis jetzt gelöst haben, baut immer noch sehr stark wirtschaftlich auf einer Ausbeutung aus weltweit. Auch wenn wir da inzwischen schon fairere Regeln gefunden haben, aber im Grunde handeln wir weltweit immer noch sehr ungerecht und setzen unsere wirtschaftlichen Interessen auch immer noch mit militärischer Dominanzpolitik durch. Und Wenn man das nicht sieht und dort nicht bescheiden ist, dann können wir weder gegenüber afrikanischen Staaten noch gegenüber Russland und China, glaube ich, zu einem konstruktiven Miteinander kommen. Das spüren die anderen Länder, die anderen Völker, dass sie dort eine Hybris empfinden vom Westen, von den westlichen Staaten, weil eben Europa auch weltweit ganz oft eng an der Seite der USA auftritt und wir dort dann auch in dieses Fahrwasser der USA kommen, die wirklich sehr viel brutaler als Europa ihre wirtschaftlichen, politischen Interessen auch immer noch mit Gewalt durchsetzen oder mit Gewaltandrohung. Und wenn das andere tun, dann sind wir sehr schnell mit dem Fingerzeig dabei, zu sagen, ne, Russland, das ist der Böse oder China sind die Bösen. Wenn die USA allerdings im Irak für über 500.000 Tote, meist Zivilistinnen, gesorgt haben, ohne das Völkerrecht zu beachten, also aus einem nichtigen Kriegsgrund, dann sind wir nicht so kritisch und es braucht sehr viel mehr Kritik auch unter Freunden als nur gegenüber vermeintlichen Feinden, die sich als Feinde auch überwinden lassen, wenn wir an unseren Feind- und Freundbildern arbeiten.
Um jetzt nicht zu politisch zu werden, aber es muss an dieser Stelle wahrscheinlich sehr politisch werden. Es gibt doch kaum Parteien, die diese Kritik äußern. Und im Moment, wenn sie es äußern, sind sie im rechten Spektrum oder noch nicht definierbar. So erlebe ich das gerade und versuchen da Fuß zu fassen auf politischer Ebene. Alle anderen Parteien, zumindest in meiner Wahrnehmung, kritisieren das nicht scharf. Sehe ich das richtig? Ich kann mich auch total täuschen. Zumindest waren das nicht die Informationen, die ich so bekomme dann durch die Nachrichten.
Ja, eben, das wichtige Stichwort ist, was wir durch die Nachrichten empfangen, weil die
Genau.
Medien vermitteln dort auch ein einseitiges Bild. Wir erfahren zum Beispiel ganz starke Nachfrage von der Parteibasis der Grünen, wo ganz viele Kreisvorstände uns anfragen, weil sie eben doch parteiintern große Anfragen haben an der aktuellen Regierungspolitik. Und wir wissen auch aus der SPD, dass selbst in der Bundestagsfraktion weit über die Hälfte der Menschen doch eher zu dem tendiert, was wir als Initiative auch vertreten, also bis hin auch zum Fraktionsvorsitzenden. Und auch in der Partei der SPD gibt es ja auch viele andere Meinungen als die, die dann letztlich in der Regierung zur Regierungspolitik werden.
Okay. Oh, jetzt könnte man so viele Dinge aufmachen, auch die Macht, also die Wirkung der Medien, wenn man sagt, dass die Medien ein bestimmtes Bild zeichnen, aber sie sich ja als sehr unabhängig und neutral auch in ihrer Berichterstattung darstellen. Wo muss man aufpassen aus deiner Sicht, wenn man sich heutzutage Nachrichten anguckt?
Naja, insbesondere, und ich kenne schon sehr viele Menschen, die diesen Filter aufbauen, wie viel an negativen Informationen und Bildern nehme ich täglich auf. Da ist in der Tat, wenn man als, sage ich mal, guter Bundesbürger, gute Bundesbürgerin täglich die Tagesschau sich anschaut als altes Ritual, bekommen wir ein Übermaß an negativen Bildern über die Welt vermittelt. Denn es ist nun mal so, dass in den Gesetzen des Journalismus diese Negativbilder und Informationen einen höheren Wert haben als die Positivnachrichten, die eben, wenn dann nur einmal im Jahr erscheinen und die langfristigen positiven Prozesse, die es in vielen Teilen der Welt gibt, in vielen Konflikten auch, die sind halt zu langsam und auch nicht so wertvoll, dass sie jeden Tag berichtet werden könnten. Zum Beispiel wurde die absolute Armut weltweit in den letzten 20, 30 Jahren wurde weltweit so reduziert, dass man täglich hätte die Nachricht bringen können, heute sind 120.000 Menschen aus der absoluten Armut weltweit herausgeführt worden. Insbesondere China hat dort Großes geleistet. Diese Nachricht hören wir nicht, weil wenn sie jeden Tag kommt, sie eben nicht die Bilder produziert und scheinbar nicht den Nachrichtenwert hat. Wir als Initiative fokussieren genau auf solche Positivnachrichten. Und wenn man sich dort stärker mit beschäftigt, kommt man auch in einen ganz anderen energetischen Raum, wo man wieder Handlungsmut und Handlungswillen verspürt, weil man auch Alternativen überhaupt sieht, die eben bisher, ich weiß, das ZDF zum Beispiel ist ja im Austausch auch mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, Bauern. Sie versuchen schon positiv Nachrichten mit einzustreuen in ihre Berichterstattung. Solche Tendenzen möchten wir gerne fördern und stärken.
Ach schön, dann sind wir genau an der Stelle, warum dieser Podcast mir so wichtig ist. Konflikte gelöst, also wirklich positiv Beispiele mal aufzumachen. Und ich weiß, dass wir auch darüber gesprochen hatten, dass es schon also viele Konfliktbewältigungen bzw. Konfliktlösungen gibt und auch Mediationen weltweit, die von Deutschland ausgehen. Über die wird nicht berichtet, weil es halt eher langweilige Bilder wären, wenn da Leute miteinander im Gespräch sind. Und ne, trotzdem gibt es das ja aktuell und auch in der Vergangenheit mit doch großem Erfolg. Und du hast Beispiele mitgebracht, die gewaltfrei gelöst wurden.
Ja, also ich möchte an dieser Stelle vielleicht gerne drei Konflikte und deren konstruktive Lösungen mal aufzeigen, die in der Öffentlichkeit sehr wenig bekannt sind. Wir alle kennen Somalia als Failed State. Und viele wissen vielleicht noch, dass in den 90er Jahren die UNO wirklich eine militärische Stabilisierungsmission dorthin geschickt haben. Unter der Führung der USA sind wir da wirklich als Weltgemeinschaft mit starken Militärkräften rein und absolut gescheitert, weil dort eben 60 verschiedene Warlords und bewaffnete Gruppen wirklich das Land völlig destabilisieren. Und das ist ja bis heute auch eine große Herausforderung. Was sehr wenig bekannt ist, dass ein Landesteil, nämlich Nordsomalia, seit 1995 fast völlig befriedet ist und alle 5 Jahre demokratische Regierungswechsel erlebt. Warum? Weil dort ein ganz anderer Konfliktlösungsansatz gewählt wurde, und zwar von Frauen. Also es haben wirklich wenige Frauen in einem Ort angefangen, mal mit den Warlords zu sprechen, dass ihre Märkte bombardiert werden, obwohl sie doch auch die Soldaten dort mit Lebensmitteln versorgen, dass das überhaupt nicht geht, und haben es tatsächlich in 7-jährigen Verhandlungen erreicht, dass für diesen ganzen Bundesstaat Nordsomalia, Somaliland, eine neue Verfassung erarbeitet wurde, verabschiedet wurde. Dafür gab es eine 3-monatige Konferenz mit über 3000 Delegierten, die tatsächlich diese neue Verfassung erarbeitet haben, die eben auf alte, bekannte, traditionelle Konfliktlösungsmechanismen zurückgreift, die eben gewaltfrei sind. Und die einzige Neuerung, die sie mit eingebaut haben, dass heute eben auch Frauen mit beteiligt werden an diesen Konfliktlösungen und auch junge Menschen. Das war früher nicht der Fall. Und was wir als westliche Gemeinschaft getan haben, das waren in dem Fall eben die schwedischen und deutschen evangelischen Kirchen. Sie haben ganz stark diese Frauen unterstützt und weltweit vernetzt mit Frauen in Nordostindien, Nordostkenia, die in ähnlichen Krisensituationen Ähnliches geleistet haben. Und dadurch wurden wirklich Kräfte unterstützt. Mit sehr viel weniger Geld war dafür notwendig, als wenn man einen Militäreinsatz durchführt. Und diese Frauen wurden so gestärkt, dass sie durch Krisen in ihren Prozessen durchgehen konnten. Und die 3-monatige Friedenskonferenz wurde finanziert. Und dadurch ist eben zum Beispiel in einem ganz konkreten Landesteil großflächig wirklich ein nachhaltiges Friede ermöglicht worden, der mit Waffengewalt und versuchter Dominanz eben nicht möglich war.
Was war denn, wenn man jetzt mal eben auf den Konflikt eingeht? Also mich interessieren 2 Dinge. Was war die Ursache des Konflikts und warum spielen dort speziell Frauen so eine wichtige Rolle?
Also wir erleben das gerade in Afrika, aber ja auch weltweit im Rahmen der Konfliktlösung, aber auch im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklung, dass oft Frauen einen anderen Sensus haben, eben Konflikte zu lösen, als Männer das gewöhnlich tun. Es gibt ja immer eine Menge Ausnahmen. Aber es ist eben so, dass ein männliches Konfliktlösungsschema ist eben oft das der Dominanz. Ich bin stärker als du und dann setze ich mit Gewalt Recht durch. Das hat uns ja auch schon Fortschritte gebracht. Zukunftsfähig ist, glaube ich, eher auch diese oft als weiblich gelesene Art zu sagen, lass uns alle miteinander in gegenseitigem Respekt in Kontakt kommen und gemeinsam Konfliktlösungen finden. Das haben wir schon 1945 versucht und ist auch geglückt mit der Gründung der UNO damals und mit dem Weltrat christlicher Kirchen zum Beispiel, die sehr stark auch auf Gewaltüberwindung hin gearbeitet haben und arbeiten. Nur damals haben mehr oder minder die Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg auch diese Prozesse dominiert. Es gab noch zahlreiche Kolonien und von daher wird das Ergebnis, was wir damals gemeinschaftlich ausgehandelt haben, heute nicht mehr als gleichberechtigt gelesen und die globalen Staaten des Südens fordern eben, dass wir diese UNO-Charta, die sie durchaus weiter unterstützen, neu verhandeln und neu gemeinsam lesen.
Wo stehen wir in dem Punkt?
Ja, dass zum Beispiel China auf der Sicherheitskonferenz in München einen Vorschlag gemacht hat für eine Global Security Initiative, wo sie sagen, lass uns angesichts der unterschiedlichen Auffassungen, die wir von Gesellschaften haben, wie sie funktionieren, gestaltet werden sollten, uns doch international mal zusammensetzen und einen gemeinsamen gewaltfreien Konfliktlösungsmechanismus erarbeiten,
Hat
der
China
heute
gesagt,
trägt, hat China gesagt, ja.
Das in, jetzt ist ja unser, jetzt muss ich wieder als ne, Kritiker kommen und sagen, ja, aber die unterdrücken das Volk ja extrem, so wie ich das kenne. Weißt du, also jetzt mal ganz, ganz, ja, sehr vorwurfsvoll gesagt, also dass da Werte überhaupt eine Rolle spielen, glaube ich gar nicht. Und mit denen verhandelt man doch gar nicht. Also jetzt, das wäre nicht mein Wortlaut als Herken, sondern als, das höre ich durchaus, wenn wir über China sprechen.
Ja, das ist zum Teil eine berechtigte Ansicht, nur sie führt uns nicht weiter. Es ist eben die alte Ansicht, die aber dazu führt, wenn ich mit Terroristen nicht verhandle, de facto passiert dann weiter eine Gewalteskalation. Und wenn ich ein Ziel habe, die Gewalt zu minimieren, dann braucht es tatsächlich auch diese Bereitschaft, selbst mit gewalttätigen Diktatoren zu verhandeln. Wir machen das zum Beispiel ja in Kuwait, in Saudi-Arabien, wenn es um unser Erdöl geht oder Erdgas, was wir haben möchten. Dann verhandeln wir sogar mit Diktatoren, die ihre Völker unterdrücken und auch mit Chinesen natürlich. Nur wenn es um Weltfrieden geht, sagen wir plötzlich, mit denen ist nicht zu verhandeln. Mit Putin wird verhandelt, wenn es um den Austausch von Kriegsgefangenen und um Getreide geht. Aber wenn es um den Gesamtfrieden geht, der für die Weltentwicklung so wichtig wäre, dass wir überhaupt die Klimakrise richtig angehen können und anderes, dann plötzlich schalten wir um und sagen, nee, das geht nicht. Und ich glaube, ja, diese Bremse müssen wir überwinden. Und so sind auch viele Konflikte überwunden worden, zum Beispiel in Nordirland. Hat auch die britische Regierung jahrzehntelang gesagt, mit den Terroristen dort dürfen wir nicht verhandeln. Dann hat irgendwann die Erkenntnis eingesetzt, doch, es wurde ein geheimer Verhandler eingesetzt, der hat jahrelang Kontakt aufgebaut mit den sogenannten Terroristen. Sie waren natürlich auch extrem gewalttätig, nur sie hatten auch politische Gründe und Interessen, die sie durchsetzen wollten. Man hat verhandelt und es gibt jetzt seit Jahrzehnten dort einen relativ gewaltarmen, gewaltfreien Frieden, weil man miteinander gesprochen hat. Und Gleiches sehen wir auch in anderen Weltregionen.
Und ich finde das ja schön. Also das ist genau die Richtung, in die ich gerne gehen würde. Auf der anderen Seite immer wieder in Frage gestellt zu werden und sich auch selber in Frage zu stellen, inwieweit positioniere ich mich und zeige klare Kante, was auch immer diese klare Kante sein soll. Heißt, ich rede nicht mehr mit dir oder heißt, hey, das sind meine Werte, darin bin ich klar, das wäre ja okay. Und trotzdem versuche ich dich zu verstehen und mit dir den Weg zu finden des Friedens. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig diese klare Kante und diese Positionierung missverstehen, als wir reden nicht miteinander, wie du es gerade beschrieben hast. Mit denen kann man
Genau.
nicht reden. Was ist dein Gedanke dazu?
Also in den Ausbildungen zur zivilen gewaltfreien Konfliktbewältigung haben wir da so ein Grundmodell, was, glaube ich, tatsächlich sehr wichtig ist. Nämlich zum einen, dass wir, egal wo Gewalt auftaucht, ob in der Familie, in der U-Bahn oder international, Gewalt braucht ein klares Stoppzeichen der Gemeinschaft. Das heißt, es ist wirklich wichtig, klare Kante zu zeigen. Und das hat ja die UN-Generalversammlung auch getan, zum Beispiel als Putin in der Ukraine eingefallen ist, dass wirklich eine ganz eindeutige Resolution kommt. Gewalt stoppen sofort, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch gegenüber allen anderen Gewalttätigen eindeutig notwendig. Und es gilt eben, um Konflikte gewaltfrei oder relativ gewaltfrei zu lösen, das sowohl als auch denken. Also sowohl die Stopphand als aber auch gleichzeitig eine ausgestreckte Verhandlungshand. Und das ist für mich als Christ auch eigentlich die christliche Grundeinstellung, was ich gelernt habe, wie wir Christen die Menschen sehen, eben nicht Feindbilder aufbauen, sondern sogar Feinde lieben. Feinde lieben heißt nicht nur die Hand ausstrecken und mich wirklich töten lassen, sondern Feinde lieben heißt klare Worte finden. Die hat auch Jesus gefunden und er hat damit die Mächtigen herausgefordert und gleichzeitig eine Verhandlungshand. Da haben wir heute eine Menge Instrumente weltweit, wo wir mit aktiven Verhandlungsangeboten auch eine Menge Diktatoren und Gewalttäter wirklich, wie zum Beispiel in Nordirland, wirklich von der Gewalt abbringen können.
Die Sache ist, glaube ich, woran das im Moment scheitert, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke als zuhörende Person, dass dieses Stopp ja nicht beachtet wird. Also es geht weiter und weiter und weiter. Und okay, würde jetzt ein Stopp eintreten, könnten wir verhandeln, aber dieses Stopp passiert gerade nicht, ne, in den Kriegen.
Naja, wir senden das Stoppzeichen, aber wir senden halt auch ein Stoppzeichen, was mit Doppelmoral behaftet ist. Denn wir selber wenden diese Gewalt gleichzeitig in zahlreichen Gebieten der Welt, in anderen Konflikten selber an. Und deswegen ist dieses Stoppzeichen relativ wirkungslos, wenn es von westlichen Staaten, von der westlichen Staatengemeinschaft kommt. Weil eben zum Beispiel wir selber das Völkerrecht in Serbien gebrochen haben. Wir haben im Kosovo-Krieg haben wir Belgrad bombardiert und zwar dort auch die technische und zivile Infrastruktur, Heizung, Kraftwerke und so weiter, weil wir ähnlich wie Putin das sieht, gesagt haben, das ist effektiv, wenn ich das tue. Das bringt die Bevölkerung gegen ihre Führer auf. Wir haben uns dafür nicht entschuldigt. Genauso wie für die Gewalt wirklich, die wir als in den Kolonien wirklich jahrhundertelang angerichtet haben. Das fängt gerade erst an, dass wir dort sensibel werden, uns wirklich, wirklich mal zu entschuldigen und zu sagen, da haben wir unseren eigenen Stopps zu wenig Gewicht gegeben und sind auch in diese Falle geraten, in die ihr jetzt geht, wenn ihr Gewalt anwendet. Wir haben wirklich weltweit auch in Libyen übermäßig Gewalt angewendet, was von der UNO nicht gedeckt war. Die USA im Irak, habe ich schon gesagt, das sind eben große Beispiele, wo China und Russland damals im Weltsicherheitsrat dem Einsatz in Libyen zugestimmt haben, der USA, Frankreichs und Großbritanniens, und dann aber sehen mussten, wie die westlichen Mächte diese Legitimierung zu Gewalt, die eigentlich weitere Gewalt verhindern sollte, missbraucht haben. Haben wirklich für einen Regime-Change, der heute die ganze Sahelregion destabilisiert. Die ganzen Terroristen, die heute da sind, die sind infolge dieses Kriegseinsatzes, der von uns zu verantworten ist, entstanden. Und wenn wir uns hier ehrlicher machen würden, dann würde auch der Stopp ehrlicher und dann würde auch die Verhandlungshand, die natürlich auch weltweit zu mehr Gerechtigkeit führen muss, wenn wir das ernst meinen mit der Verhandlungshand und nicht eben weiter unsere Vorrechte weltweit durchsetzen wollen, dann hätte beides auch eine Chance.
Das heißt, es braucht im Grunde diesen Wandel. Und jetzt fand ich das so schön, als du gesagt hast, also zumindest habe ich so verstanden, jetzt müsste man zurückspulen, hast du es so gesagt, verstanden habe ich, dass wir Deutschland eine große Verantwortung haben, uns für den Frieden einzusetzen, weil wir sehr viel Krieg über die Welt gebracht haben, historisch betrachtet. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu spannen zu eurem Szenario, das fand ich ja sehr sympathisch. So, ich weiß nicht, ob es 80 Milliarden waren oder 60 Milliarden, aber das mal nicht in die militärische Richtung zu investieren, sondern in Friedensgedanken und Projekte und Initiativen. Magst du uns da noch eben mitnehmen? Also wo sollte das Geld denn dann hin, wenn man sagt, diese 80 Milliarden werden wir jetzt mal ganz organisiert in den Frieden investieren?
Also unser Ansatz ist eben grundsätzlich, das zu fördern, was es schon gibt an bewährten Instrumenten, insbesondere eben die UNO. Die UNO hat weltweit einen Jahresetat mit ihren 27 Organisationen, also für Klima, für Geflüchtete, für Welternährungsprogramme von 50 Milliarden Euro Pi mal Daumen im Jahr. Die NATO gibt alleine 1.300 Milliarden Euro aus für Waffen im Jahr und für ihr Militär. Das heißt, wir haben dort ein Ungleichgewicht, wo wir investieren. Und wir sagen, dass Deutschland, anstatt eben so viele Milliarden allein in Waffen zu investieren, das peu à peu umschichten sollte und 2040 idealerweise 27 Milliarden Euro in das UN-System investiert. Dann stünden wir weltweit viel glaubwürdiger da mit unserem Stoppzeichen, dass wir sagen, wir investieren eben in weltweite gemeinsame Konfliktlösung, anstatt in nationale Armeen, die letztlich, auch wenn wir dessen nicht so bewusst sind, unseren nationalen Wohlstandsinteressen auch dienen. Wir haben die Vision, dass wir stärker eine internationale Polizei aufbauen und nationale Armeen tendenziell verkleinern, sodass wirklich dann auch die UNO-Friedenseinsätze stark leisten könnte, weil sie auch schon Einsatzkräfte hat, und dass wir wirklich diese gewaltfreie Konfliktlösung mit Mediation viel stärker unterstützen weltweit. Es gibt schon 40 internationale Mediationsprojekte, an denen Deutschland beteiligt ist. Die haben aber einen Jahresetat ungefähr von 20 Millionen Euro. Das ist ein Achttausendstel von dem, was wir in den Aufbau der Bundeswehr investieren jedes Jahr. Das ist ein Ungleichgewicht, wo wir sagen, da müssen wir doch ganz deutlich diese Mediationsprojekte viel stärker finanzieren, weil sie viel stärkere Kriegsfolgekosten verhindern und eben diese Friedensdividende ermöglichen. Wenn Deutschland sich, und das haben wir schon in vielen Fällen weltweit getan, auch erfolgreich für gewaltfreie Konfliktlösung einsetzt.
Das heißt, wir müssen ja Menschen überzeugen davon, dass Mediation erfolgreich ist. Ja, also wenn ich das auf
Ja,
mein Wahlprogramm schreiben möchte.
ich kann zwei Beispiele nennen, die vielleicht sehr eindrücklich sind.
Ja.
Dass nämlich in den 80er Jahren zum Beispiel zwischen Argentinien und Chile ein wirklich militärischer Krieg drohte, um einige Inseln in einem Fluss, wo die Grenze nicht ganz klar war. Gehören diese Inseln Chile oder Argentinien? Und fast zum Krieg gekommen wäre es, ähnlich wie im südchinesischen Meer, weil dort eben ja reiche Rohstoffvorkommen um diese Inseln liegen. Und wer die besitzt, der kann eben diese Gewinne dieser Rohstoffvorkommen einfahren.
Ja.
Und damals hat unter anderem der Papst sehr stark interveniert und mediiert, weil eben beide Staaten doch sich des Christentums verpflichtet fühlen. Und er hat eben erreicht eine Lösung, die sagt, okay, die Staaten gehören weiter zu einem von beiden Staaten, also wo sie bisher zugehörten, aber die wirtschaftlichen Gewinne aus den Rohstoffvorkommen, die teilen sich beide Staaten. Ja,
Ach,
das ist
ja.
eben ein Denken jenseits von entweder ich bekomme alles oder du bekommst alles und ich setze das
Ja.
mit Gewalt durch,
Ja.
sondern man guckt, was ist wirklich der Konfliktgrund, das sind diese Interessen, die wirtschaftlichen Interessen, und kann dort eine Lösung finden, die eben den wirtschaftlichen Interessen beider gerecht wird. Und so braucht es keine Gewalt oder Gewaltversuche, um diesen Konflikt zu lösen. Ähnlich
Darf ich
die
ganz kurz zusammenfassen,
Orlandinseln.
Ralf? Ganz kurz
Bitte.
zusammenfassen. Es braucht halt auch eine Person, die sehr geachtet ist dann, ne? Die diese Mediation durchführt. Die
Und
dieses
das meine ich mit der
Stoppsignal, ne?
Glaubwürdigkeit, ne? Wenn wir
Genau,
als westliche
genau.
Staatengemeinschaft oft selber Gewalt anwenden, und uns dafür nicht
Ja.
entschuldigen. Ich glaube, wir
Ja.
wären sofort wieder glaubwürdig, wenn wir auch bekennen würden, ja, wir haben selber Gewalt eingesetzt, das war nicht in Ordnung, wäre ein
Ja.
ganz wichtiges Zeichen, in die Weltgemeinschaft.
Danke.
Und ein zweites Beispiel sind eben die Åland-Inseln. 1917 wurde Finnland von Russland unabhängig, weil ja das russische Zarenreich zusammengebrochen ist. Und diese Åland-Inseln liegen zwischen Finnland und Schweden, gehören aber völkerrechtlich zu Finnland. Sie haben aber 300 Jahre in der Geschichte im Mittelalter zum schwedischen Königreich gehört und dort wird auch zu 90% Schwedisch gesprochen. Und deswegen hat Schweden 1917 sofort sein Militär mobilisiert und wollte in den Krieg ziehen, um sich diese Inseln zurückzuholen. Weil sie sagten, ne, das ist jetzt eine einmalige Chance. Wer sein Militär auf diesen Inseln mitten in der Ostsee stationiert hat, der beherrscht halt den Ostseeraum. Damals waren Schweden und Finnland noch überhaupt nicht die dicken Freunde wie heute, sondern eher Konkurrenten im Ostseeraum, weil man eben noch militär geostrategisch gedacht hat oder regionalstrategisch in dem Fall. Und damals gab es über 30 internationale Organisationen, die wirklich Monate, Jahre lang auf diese beiden Regierungen eingewirkt haben, dass es nicht zu diesem Krieg kam, und haben miteinander eine Lösung erarbeitet in einer Art Mediationsprozess, wo auch wieder den Interessen beider Staaten ohne Gewalt Nachdruck verliehen werden konnte, indem eben diese Inseln zwar völkerrechtlich bei Finnland verblieben sind bis heute, aber militärisch eben neutral geblieben sind. Das heißt, auf diesen Inseln hat Finnland kein Militär stationiert. Das war erstmal ein Sicherheitsinteresse von Schweden. Und sie haben ganz starke Autonomierechte bekommen, weil dort eben die 90% schwedisch sprechenden Menschen sich auch ziemlich schwedisch fühlen, haben sie eben jetzt eine eigene Flagge, eigene Hymne, haben eigene Briefmarken, heute eine eigene Internetdomain. Also alles so sichtbare Zeichen, natürlich das Recht, ihre Sprache zu benutzen. Das sind eigentlich Autonomierechte, die sonst nur souveränen Staaten zugestanden werden. In dem Fall hat man eine Ausnahme gemacht, um eben einen Krieg zu verhindern. Und ich glaube, dass es sehr klug war, solch eine Lösung miteinander zu finden, die heute zum Beispiel auch als Blaupause für die Gebiete in der Ostukraine dienen könnte.
Okay, also da bräuchte es jetzt mehr Fokus drauf auf die gelingenden und gelungenen Mediationsprozesse in der Vergangenheit, um die Zuversicht jetzt auch für die aktuellen Kriegsszenarien zu bekommen. Und ich fasse nochmal zusammen, die Glaubwürdigkeit muss hochgehalten werden. Das heißt, wir müssen auch erstmal, du sagst, entschuldigen für das, was wir getan haben, und dann auch glaubhaft für den Frieden einstehen und im Grunde Projekte starten, die das auch zeigen. Und da wäre jetzt im Grunde der Brückenschlag auch zu eurer Initiative, wenn ich das jetzt machen möchte als Privatperson. Ich denke, die meisten hören es hier erstmal als Privatperson, vielleicht sind sie auch irgendwie im kirchlichen Kontext, aber da werdet ihr sicherlich sehr bekannt sein. Was kann ich denn dann tun?
Ja, es gibt viele Möglichkeiten, unsere Initiative zu unterstützen. Also auf unserer Homepage sicherheitneudenken.de haben wir einen Button Mach mit, wo ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt werden. Insbesondere natürlich sich wirklich für den Newsletter eintragen, um überhaupt diese positiven Beispiele übers Jahr auch immer mal wieder ins Bewusstsein zu bekommen. Wir haben selber ein Projekt gegründet, Peace for Future, um auch die junge Generation mit diesen Gedanken in Kontakt zu bringen. Dort gibt es einen großen Spendenbutton. Also diese Initiative braucht dringend Spenden. Dort ist natürlich jeder und jede herzlich eingeladen, mitzuwirken. Wir haben Kontaktadressen angegeben, dass in den verschiedenen Regionen im In- und Ausland man wirklich auch in seiner Region Kontakt aufnehmen kann, um eben zum Beispiel Vorträge zu organisieren oder andere Aktionen. Wir machen politische Lobbyarbeit, wo wir von Zeit zu Zeit aufrufen, sich zu beteiligen. Beteiligen in den Wahlkreisen. Da werden wir jetzt beim aktiven Treffen im Herbst auch wieder für nächstes Jahr etwas kreieren und gemeinsam aufrufen, sich zu beteiligen. Und also es gibt natürlich immer
Lobbyarbeit, ja. Heißt, sich aktiv in den Regionen für den Frieden stark zu machen, Ideen anzubieten und mit Positivbeispielen, wie du es jetzt gemacht hast, Leute zu motivieren, aus der Politik da doch mitzugehen, ja, oder?
Genau, also wir haben ganz viele Podiumsdiskussionen zum Beispiel vor der letzten Bundestagswahl in den verschiedenen Wahlkreisen gehabt und haben in über 130 Wahlkreisen auch die Politikerinnen und Politiker auf die Haushaltsentscheidungen angesprochen. Und da gibt es also vielfältige Möglichkeiten, bis hin natürlich persönlich oder in Gruppen wirklich mit eigenen Fort- und Ausbildungen anzufangen. Das können ja Schnupperkurse in gewaltfreier Kommunikation sein. Das können Tageswochenendseminare sein, bis hin eben zu mehrtägigen, mehrwöchigen Ausbildungen, weil diese neue Art des Denkens, glaube ich, die braucht auch wirklich eine ganzheitliche Bildung. Das ist eben nicht getan, wenn man nur einen Vortrag hört, um wirklich nicht wieder in die alten Fallen zu tappen, sondern das braucht eine intensive Auseinandersetzung mit meiner eigenen Konfliktgeschichte, mit meiner eigenen Konfliktbiografie. Ja, also was bin ich für Konflikttyp? Wie reagiere ich eigentlich, um wirklich das eigene Verhalten zu verändern? Und erst dann verstehe ich auch, was eigentlich an Herausforderung auf internationaler Ebene da ist und wie wir sie angehen können.
Ja, Ralf, jetzt zum Schluss nochmal. Jetzt eine große Frage, weil sie mir gerade noch einfiel. Ich habe letztens, und das wäre mir so wichtig, wenn wir da noch eben vielleicht 3-4 Minuten für investieren, für so eine Riesenfrage. Ich habe letztens die Wahlarena in Thüringen gesehen und dann war auch Björn Höcke dabei und eingeladen, war ja öffentlich-rechtlich, die Diskussion nochmal angehört. Er kann unfassbar gut reden, muss man ihm einfach zugestehen, dass er ein wahnsinnig guter Rhetoriker zu sein scheint. Jetzt ist ja die Sorge sehr, sehr groß, dass Rechtsextremismus in Deutschland einen riesen Zuspruch wieder bekommt. Und was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht sage, ich rede nicht mehr mit denen? Das ist ja jetzt häufig auch so eine Haltung, die ich einnehme. Das, glaube ich, führt in meiner Theorie zu noch mehr Radikalisierung, weil wir uns ja gar nicht mehr bereichern mit positiven Beispielen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Was würdest du da den Leuten sagen? Was kann ich mit Menschen tun, die in den rechten Bereich, in den extremen Bereich abdriften?
Ja, da gibt es wirklich ein ganz interessantes Beispiel vom Friedenskreis Halle, der 3 Jahre lang dort ein Pilotprojekt gestartet hat. Gewaltfreie Kommunikation mit Nazis, geht das? Und sie haben eben festgestellt, dass man zwar in den harten Kern von 10% völlig Überzeugten auf diese Art nicht rankommt, aber die 90% Unterstützer und diejenigen, die solche Menschen auch wählen oder wählen würden, sind eben sehr gut erreichbar mit zunächst wieder Empathie. Das heißt, dieser Schlüssel, den ich auch international sehe, der gilt genauso für dieses Thema im Inland, dass wir wirklich diesen Menschen, die dort Sympathien äußern und zeigen, dass wir denen erstmal Empathie geben und sie fragen, was ist dir wichtig? Ja, und sie bestätigen, indem, wenn sie sagen, ja, Heimatschutz ist mir wichtig. Und sie brauchen zunächst mal das Gefühl wirklich, dass ihnen gut zugehört wird, denn wir als Gesellschaft hören vielen Menschen heute nicht mehr gut zu. Und wenn sie dieses Gefühl haben, dann ist auch überhaupt erst die Bereitschaft da, andere Lösungsstrategien für ihre Werte, für ihre Ziele mal zu hören. Und in dem Moment können dann auch positiv Beispiele mit ins Gespräch eingebracht werden.
Ach, wunderbar. Ja, ist auch meine Erfahrung. Aber das heißt, wir haben ja eine Chance von 90%, dass das Land nicht abdriftet in einen Extrembereich, sondern wir uns wieder zuhören und sich daraus neue friedliche Wege entwickeln könnten, ne? Also die Chance ist offensichtlich da. Was ich mich
Und
noch
sie ist
gefragt.
verbunden mit harter Arbeit wirklich, ne? Also
Ja.
jemanden, der dauernd
Ja.
Meinung äußert, politische Meinungen, die überhaupt nicht meine sind, nicht sofort zu widersprechen und in diesen üblichen Diskurs zu kommen, sondern erstmal mit einer Haltung der Empathie zu begegnen, um wirklich an die Ursache seiner ganzen Haltung ranzukommen. Das braucht in der Tat Ausbildung und das ist ja braucht auch eine gewisse Art von Haltung. Die harte Arbeit ist, sich zu erarbeiten, um wirklich diese Herausforderung anzugehen, ja.
Es gibt ja so zwei Prinzipien aus dem systemischen Aggressionsmanagement und die passen da immer wunderbar. Einmal, alles, was du sagst, bist du selbst. Ich kann es bei dir lassen erstmal, kann dir zuhören. Und mein Unk und dein Unk. Also die beschreiben das mein Unk, das Unk als individuelle Wahrheit. Und wenn ich das so erstmal hören kann, dann fällt es mir doch viel leichter. Ich höre ja nicht die Wahrheit, sondern deine Wahrheit. Und da möchte ich verstehen, wo die herkommt und ne, was du brauchst vielleicht in dem Moment. Schön. Ach, Ralf, vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle dafür. Gibt es noch was, was wir vergessen haben, was jetzt an dieser Stelle unbedingt noch gesagt werden sollte?
Ich glaube, für diesen Podcast reicht es. Danke.
Danke, Ralf. Und wenn du jetzt nach dem Gespräch denkst, Konflikte lösen, das klingt spannend, aber irgendwie habe ich da so ein bisschen Hemmung oder mir fehlt da das Handwerkzeug. Eigentlich bin ich auch eher konfliktscheu und vermeide das sogar. Dann habe ich was für dich. Die Online-Weiterbildung zur Konfliktlöserin oder zum Konfliktlöser. In 10 Wochen, wir treffen uns online per Zoom und wir werden pro Woche 2,5 Stunden miteinander ausprobieren, wie Konflikte sich mit Leichtigkeit und auch Spaß lösen lassen. Es ist ein Mix aus theoretischem Input, viel Werkzeugen für Konfliktsituationen und eben der konkreten Möglichkeit, sich auszuprobieren miteinander. Wenn du dabei sein magst, ich lade dich herzlich ein. In den Shownotes dieses Podcasts findest du den Link zu dieser Online-Weiterbildung und alle anderen Links, die zu Ralf Becker und seiner Initiative Sicherheit neu denken führen, die findest du auf jeden Fall auch an erster Stelle in den Shownotes. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.